Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wir beschäftigen uns dieses Jahr relativ viel mit dem Alten Testament. Wer zu der Gemeinde gehört, der weiß das. Das fing Anfang des Jahres mit einem Bibelleseplan an, der weite Teile des Alten Testaments einfach umfasst. Zu diesem Bibelleseplan gab es dann oder gibt es immer noch einen Chatbot. Der wird auch manchmal angeworfen und da kann man dann einfach schauen, ich habe Fragen zum Alten Testament, wo soll ich die stellen? Ja, wenn ihr mal nachschauen wollt, geht auf unsere Homepage www.weil-gott-licht-licht.de. Da ist ein Chatbot drauf, da kann man einfach drauf gehen, dann sagt er dir, was du eigentlich hättest die Woche gelesen haben sollen. Und wenn du dann noch Fragen hast, dann beantwortet er dir die. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich mit dem Text machen soll, kein Problem, der gibt dir eine Anwendung. Dazu ist er da. Das ist ein Chatbot. Dann hatten wir die Tour durch die Bibel, logischerweise Altes Testament. Und so ging das weiter. Immer wieder auch Predigten im Rahmen der Predigtschulung. Ein bisschen schrägere Themen, werdet ihr euch gedacht haben. Ist nicht schlimm, nächstes Jahr machen wir NT. Aber diesmal war halt ein ganzes Jahr sehr stark AT-lastig. Und ich mache da jetzt weiter, indem ich mir zwei Predigten Zeit nehme, mit euch nachzudenken über die Psalmen. Nochmal eine Vorbemerkung für alle die, die letzte Woche nicht da waren, weil da habe ich das schon mal gesagt. Ich möchte beim Thema Predigen etwas ausprobieren. Ihr seid da so ein bisschen meine Versuchskaninchen. Und er sagte das letzte Mal, ich glaube, du warst das, Andreas, Versuchskaninchen werden geschlachtet. Nein, ihr werdet nicht geschlachtet. Ihr werdet einfach nur befragt danach, was ihr davon haltet. Die Idee dahinter ist, mir fällt auf, dass ganz viele Leute viele Predigten hören, aber wenig im Leben der Leute ankommt. Und ich möchte diesen didaktischen Impact, diesen Fußabdruck im Leben der Zuhörer ein bisschen vertiefen, deswegen nehme ich euch mehr mit rein, deswegen werde ich versuchen, in die Predigt einen Methodenwechsel einzubauen, etwas einzubauen, wo ihr selber was machen müsst. Das führt am Ende dazu, dass es weniger nur euer Kopf ist, der gefragt wird, ja, also müsst ihr noch was machen, heute zum Beispiel, und deswegen auch die Sache mit den Klemmbrettern. Also mein Wunsch wäre, wenn ihr reinkommt und da draußen steht die Kiste, ich mache da auch mal einen schöneren Zettel noch dran, okay? Aber dann nehmt euch ein Klemmbrett mit, noch besser, ihr bringt euer eigenes Klemmbrett, noch besser, vielleicht sogar eure Bibel und einen Stift mit. Müsst ihr aber alles nicht, das ist komplett freiwillig. Du kannst nachher auch einfach 5 Minuten da sitzen und ein Video schauen, wenn die anderen die Psalmen bearbeiten. Du darfst dich nur nicht beschweren. Also wenn du nichts mitnimmst, liegt die Last bei dir. Dann musst du sagen, ja, ich will nicht, darfst du. Aber alle anderen, die wollen und sagen, hey, das ist ja eine coole Idee, wir probieren das mal aus, die dürfen bis Sommer nächsten Jahres mit mir das ausprobieren, mir ein Feedback geben, aber bitte nur ein produktives, dass es euch nicht gefällt, braucht ihr am Anfang noch nicht, bin selber am Ausprobieren. Und glaub mir eins, ich bin mein brutalster eigener Kritiker. Also, du wirst es kaum schaffen, kritischer über eine Predigt zu denken, als ich das tue. Und deswegen, wenn du was hast, sag mir was, dann will ich gerne darauf eingehen. So viel dazu. Kommen wir zum Thema Psalmen. Ich möchte es so aufbauen, dass wir heute die 7 wichtigsten Punkte miteinander betrachten, die man wissen muss. Es gibt ja so ein bisschen Psalmen, ja, was ist das eigentlich? 7 Punkte, wo ich sage, das nimmst du bitte mit. Okay, das ist so 1x1 des Grundwissens für jeden Christen. Also wenn dich ab morgen jemand fragt, Psalmen, was ist denn das? Dann fängst du an mit erstens, Psalmen sind Lieder. Okay? Psalmen sind Texte, die befinden sich in der Bibel, im Alten Testament. Wenn du die Bibel in der Mitte aufschlägst, kommst du wahrscheinlich bei den Psalmen raus. Wenn es nicht ganz die Mitte ist, bei den Sprüchen, aber hey, ja, davor. Psalmen sind Lieder. So heißt es in Jakobus Kapitel 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch, er bete, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Psalmen sind Lieder. Psalmen sind eigentlich zum Singen da. Zweiter Punkt. Psalmen sind poetische Texte. Das wird euch jetzt nicht überraschen. Lieder sind ja poetische Texte. Lieder ist Poesie. Der Unterschied aber ist, wie man Poesie zum Ausdruck bringt. Im Deutschen macht man, wenn du im Deutschen in der Schule, und ich weiß, das ist jetzt total doof, immer wenn es um Grammatik geht und um Deutsch, hören die Leute nicht zu. Weil da gibt es eine tief sitzende Aversion von Menschen gegen Grammatik, Interpretation von Gedichten. Das ist irgendwie für viele Leute so ein Akt der Vorhölle. Ich weiß das, aber wenn man mit der Bibel sich auseinandersetzt, das ist halt ein Stück Literatur, dann kommt man nicht an solchen Begriffen vorbei. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das anders machen soll. Versucht es einfach zu verstehen, okay? Im Deutschen ist Poesie gebunden an Rhythmik und Endreihen. Okay, wenn du im Deutschen einen poetischen Text hast, dann hört er sich etwa so an: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ein. Das ist Poesie im Deutschen. Und jetzt denkt man, hört das immer so, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Nein, ist es nicht. Der Hebräer kann mit einem Endreim überhaupt nichts anfangen. Das hat auch ein bisschen was mit der Sprache zu tun, das funktioniert da nämlich nicht so einfach. Und der Hebräer denkt sich, ich könnte ja Poesie anders definieren. Ich könnte ja sagen, ich mache einen Text möglichst dicht. Ich lasse einfach so viele Worte weg wie möglich. Und dann, dann gönne ich mir, nächste Folie, etwas, was man Parallelismus nennt. Das heißt, komm, ich sage Sachen zweimal. Also das ist es eigentlich. Ich habe eine erste Zeile und dann habe ich eine zweite Zeile und in der zweiten Zeile wiederhole ich das, was ich in der ersten Zeile schon gesagt habe. Dann denkst du dir, genau, das ist hebräische Poesie, möglichst dicht, deshalb auch sauschwer zu übersetzen, weil da fehlt halt immer mal was. Du kannst dann überlegen, ja, was mache ich damit jetzt als Übersetzer? Und zweitens dieses Ideen kommen wieder. Eine Zeile, zweite Zeile. Und natürlich, wenn ich jetzt mal noch mal ein paar Beispiele, Psalm 24, Vers 1, das ist klassische Wiederholung. Die zweite Zeile bringt genau das, was die erste Zeile auch schon sagt. Das Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Das Ding nennt sich synonymer Parallelismus. Synonym im Sinne von erste Zeile, zweite Zeile, genau das Gleiche. Jetzt kann ich natürlich sagen, oh, das geht ein bisschen geschickter. Ich könnte ja in der zweiten Zeile das Gegenteil sagen von dem, was in der ersten Zeile steht. Die gehören immer noch zusammen, die zwei Zeilen. Aber wir nennen das ganze Ding jetzt mal antithetischen Parallelismus. Da geht es um einen Kontrast. Also merken Sie, sind gedanklich noch miteinander verbunden, die beiden Sachen gehören noch parallel zueinander, deswegen Parallelismus. Nur inhaltlich geht es jetzt im Ausdruck, ich lese euch Psalm 1, Vers 6 vor, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Also immer noch, was weiß Gott über den Gerechten? Aha, da ist eine Beziehung, aber in der zweiten Zeile, jetzt geht es nicht mehr um den Gerechten, jetzt geht es plötzlich um das Schicksal des Ungerechten. Also beides Male geht es ums Schicksal eines Menschen. Das ist das, was die beiden Zeilen miteinander verbindet, aber einmal positiv und einmal negativ. Und um euch noch einen dritten vorzustellen, und ihr könnt euch vorstellen, es gibt noch viel mehr, aber um wenigstens noch einen dritten mit ins Spiel zu bringen, den Parallelismus, den man synthetischer Parallelismus nennt, da wird dann nicht nur einfach wiederholt und auch nicht kontrastiert, sondern da wird eine Entwicklung, da wird eine Ergänzung geschaffen. Da geht ein Gedanke einfach weiter. Beispiel Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Und jetzt bleiben wir bei dem Thema Wort Gottes, was macht das in meinem Leben? Aber jetzt kommt ein neuer, fortführender Gedanke. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Einfältigen weise. So, dass ihr das mal gehört habt. Psalmen sind, weil Lieder, poetische Texte, aber wenn du jetzt die Psalmen liest und du erwartest sowas wie mein Herz ist, ich bin klein, mein Herz ist rein, ja, das wirst du nicht finden. Was du stattdessen findest, ist, dass man hier diese Parallelismen hat. Okay? Und eine Dichte, die dann sich darin im Deutschen ausdrückt, dass tatsächlich manchmal die Übersetzungen ziemlich unterschiedlich sein können, weil eben sehr viel Interpretation in der Übersetzung drinsteckt. Dritter Punkt. Es gibt messianische, das heißt prophetische Psalmen. Das heißt, in den Psalmen taucht an einigen Stellen Jesus auf, als König, als Priester, beziehungsweise als Opfer oder als Leidensknecht. Und das ist spannend, weil wir es mit Texten zu tun haben, die im Alten Testament geschrieben werden, die sich aber prophetisch tatsächlich auf Jesus beziehen. Ich bringe euch dazu mal ein Beispiel. Lasst uns mal einen Blick in die Pfingstpredigt von Petrus werfen. Petrus muss ja als Apostel erklären, er sagt, Jesus ist der Messias, aber der ist ja nicht da. Wo ist denn dein Messias? Ja, weil der war tot. Ja, und dann ist er auferstanden. Und dann in den Himmel aufgefahren. Deswegen ist er weg. Versteht ihr das? Das ist nicht einfach, wenn du das verkaufen musst. Ja, wie, der muss sterben. Ich denke, das ist unser großer Held. Ja, sterben und auferstehen. Sag mal, wo hast denn das her, diese Idee? Also für uns ist das vielleicht logisch. Und wenn du länger Christ bist, sagst du ja, schnapp, na logisch. Ja, steht ja im Alten Testament. Aber für die Leute damals nicht. Und jetzt macht Petrus Folgendes. Und wir schauen uns mal einen längeren Text aus Apostelgeschichte 2 an. Er erklärt den Leuten, woher er das hat, dass der Messias wirklich sterben und auferstehen muss. Und er greift dazu in die Psalmen. Und ich finde den Text wunderbar. Ich lese ihn mal vor und dann gehen wir Schritt für Schritt das Argument durch. Dem, es geht um Jesus, hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Also es war nicht möglich, dass der Messias vom Tod behalten wurde. So. Denn, Begründung jetzt. David sagt über ihn, Zitat Psalm 16, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Soweit das Zitat aus Psalm 16. Und jetzt fügt Petrus argumentativ an, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus berichtet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Gehen wir die Argumentation nochmal durch. Petrus sagt, erstens, Gott hat den Messias auferweckt. Begründung, zweitens, weil er sich damit erfüllt, was in Psalm 16 steht. Was steht in Psalm 16, ein Psalm, den David geschrieben hat? Da steht, du wirst nicht zugeben, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Problem, David singt das, haha, du wirst nicht zugeben, dass ich die Verwesung sehe. Er singt das, aber David ist gestorben, er ist verwest und Petrus sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, da drüben ist sein Grab, mach auf, schau rein. Ja, was er da noch findet, sind noch ein paar Krümel, mehr ist davon nicht mehr über. Er ist richtig zu Ende verwest. Lösung, wie passt das, dass in Psalm 16 jemand davon singt, ich freue mich, bin total happy, ich werde die Verwesung nicht sehen, ja, der Tod wird mich nicht behalten und der andere nebendran sein Grab. Wie passt das, diese Spannung? Antwort, diese Verheißung, das, was in diesem Psalm gesagt wird, gilt einem anderen. Dem, Petrus sagt, naja, dem wahrscheinlich bekanntesten Nachfahren Davids, dem Messias. Das heißt, ich habe Psalm 16 und in Psalm 16 etwas, wo du sagst, krummel, krummel, wie passt das denn? Und das gibt es bei anderen Psalmen auch, so dieses krummel, krummel, was soll das denn? Und da an der Stelle gilt es jetzt, eine Sache sich zu merken, in den Psalmen gibt es prophetische Teile, wo Gott das, was da gesagt wird, auf eine Weise ausdrücken lässt, dass man den Eindruck hat, das weist eigentlich schon nach vorne auf Jesus hin. Poesie ist flexibel, da bin ich mir schon drüber im Klaren. Aber an manchen Stellen ist das so weit weg, dass du denkst, das kann eigentlich nicht mehr den Autor, den Originalautor meinen. Das geht eigentlich nicht mehr. Und an der Stelle, Punkt Nummer 3, Psalmen können prophetisch, sie können messianisch sein. Punkt Nummer 4, was du wissen musst, ist, es gibt ganz unterschiedliche Gattungen von Psalmen. Also, da gibt es Klagepsalmen, Lobpsalmen, Dankpsalmen, Königspsalmen, Weisheitspsalmen, Bußpsalmen. Da gibt es ganz, ganz arg viel. Und das bedeutet, wenn du die Psalmen liest, und das ist echt ein ordentliches Stück, wenn du sie liest, wenn du vielleicht anfängst, sie zu singen, dann wirst du dich auf diese ganz unterschiedlichen literarischen Gattungen einlassen müssen. Es geht nicht anders. Du musst das so ein bisschen dir zutrauen und sagen, okay, mal schauen, was passiert. Und nicht überrascht sein, wenn da der erste so, der nächste so und dann wieder der so. Das ist einfach so. Okay? Trau dich, weil das halt ein Lied ist, dich auf diese Unterschiedlichkeit, auf die emotionale Unterschiedlichkeit einzulassen. Fünfter Punkt. Und jetzt wird es inhaltlich sehr spannend. Psalmen sind Worte, die Menschen an Gott gerichtet haben. Es sind eigentlich Worte von Menschen an Gott. Ich mache eine Erfahrung mit Gott, ich schreibe ein Lied. Und dieses Lied ist mein Lied als Reaktion auf meine Erfahrung, auf meine Lebensumstände. Das ist das, was ich Gott sagen möchte. Menschen beten Gott an, sie singen ihm ein Lied. Und jetzt wird es spannend. Gott nimmt diese Lieder und gibt sie der Gemeinde, gibt sie quasi der Gemeinschaft der Heiligen, gibt sie den Gläubigen zurück als sein Wort. Spannend, oder? Menschen reden zu Gott und Gott gibt uns diese Worte als sein Wort wieder zurück. Und das bedeutet, wenn wir die Psalmen lesen, finden wir die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen. Und ich möchte, dass ihr jetzt Folgendes macht. Auf der Rückseite habt ihr eine kleine Übung. Auf der Rückseite findet ihr 5 Psalmen. Und ich möchte, dass ihr euch, nicht 5, 3 Psalmen. Und ich möchte, dass ihr euch die 3 Psalmen kurz anschaut. Lest sie euch durch und beantwortet, indem ihr das reinschreibt, beantwortet die Frage, was fühlt der Psalmist, wie geht es ihm dabei? Und ihr fangt bitte mit dem ganz linken an und macht dann die anderen. Ihr fangt mit dem in der Mitte an und die anderen, ihr fangt mit dem ganz rechts an, sodass wir nachher, wenn wir zusammentragen, wissen, dass jeder Psalm wenigstens dabei ist. Aber schaut mal, dass ihr alle 3 Psalmen durchlest und nur die Frage, was fühlt der, wie geht es dem? Und dann schreibt ihr das rein. Also, ja, was weiß ich, der ist erstaunt. Der ist total happy. Der ist verzweifelt. Schreibt das jetzt mal rein. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Kann ich mit dem Mikro nach vorne laufen oder fängt das dann an zu fiezen, Matthias? Okay. Fass vor allem vor sich selber runter, du brauchst einen Zettel. Ihr kommt mit, steht draußen, funktioniert. Wenn ihr noch Blender dran habt, schon gut. Was fühlt der Psalmist? Wie geht's ihm? Hat Hunger. Ja, für welche? Thank you. Schreibt das, was ihr denkt, dass der Plan ist, einfach über mich jetzt.
Also, sag mir doch, wenn ich anmachen soll. Und
anfängt zu murmeln, weiß man, die Leute sind durch. 30 Sekunden noch und dann machen wir weiter. Kurze Psalmen in einer modernen Übersetzung, das ist hier die neue evangelistische Übertragung von Paulins Verhalten, ganz bewusst, um es ein bisschen leichter zu machen, ranzukommen. Wir fangen mal mit euch als Gruppe an. Ihr hattet hier unseren Psalm 13. Das sind so Gefühle, die ihr in Psalm 13 gefunden habt.
Niedergeschlagen.
Also ich schreibe das mal hier drüben, niedergeschlagen. Ihr könnt mir reinwerfen, ihr könnt mit reinwerfen, was euch zu Psalm 13 einfällt.
Verlassen.
Oder
Einsamkeit.
Warten. Wie bitte? Warten. Wartend, ja, das packen wir auch mal hier.
Freude.
Freude, wo hast du die Freude her?
Am Ende. Ich freue mich, dass du mich retten wirst.
Ja, das ist spannend, oder? Da hinten, da kommt, das endet nicht ganz negativ. Ist euch das aufgefallen? Da, ich aber, da, ja, da ist so Freude, ja, Hoffnung. Angst ist da auf alle Fälle drin, ja.
Verzweiflung.
Was war da hinten?
Verzweifelt.
Ja, machen wir nächstes Mal, wenn ich weitermache, über ambivalente Gefühle.
Vertrauen.
Was?
Sorge.
Okay, mittlere Gruppe. Was habt ihr? Euer Psalm 70. Arm und Elend. Zornig. Haben wir schon, hier unten. Also hatten wir beim ersten schon. Ja, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und so ein Gerechtigkeitsempfinden. Wo ist die Gerechtigkeit? Angst haben wir auch schon hier irgendwo stehen. Wenn nicht, schreibe ich es nochmal hin. Was war das?
Vielleicht ein wenig hoffen.
Laut?
Vielleicht ein wenig hoffen.
Wo nimmst du die Hoffnung her?
Auf dem Ding.
Woher? Yvonne, wo hast du sie hergenommen? Du meinst Vers 5. Genau, die dich. Ja, das ist so ein bisschen so ein patziges, ja? Klar, aber, ja, da ist doch was. Genau, da ist Hoffnung drin. Da ist Hoffnung. Noch irgendwas?
Feinde erkennen.
Trotzig. Packen wir hier. Ihr seid dran. Psalm 100.
Stolz.
Ja.
Was?
Stolz.
Stolz. Ich schreibe es hier drüben, das ist der positive Stolz. Negative. Zu wissen, wer man ist und wen man an seiner Seite hat.
Begeisterung.
Was?
Dank.
Dankbarkeit. Danken. Eifer. Ja.
Flehen.
Flehen könnte man hier drüben hin, aber ich glaube, es ist so ein positives Flehen, oder? Dieser kennt, dass es nicht nur Jahwe ist, Gott. Ja? Vielen Dank. Was finde ich, was, warum habe ich euch das machen lassen? Ich habe gesagt, Punkt Nummer 6 hieß, Punkt Nummer 5 war, Menschen schreiben Lieder über Erfahrungen, die sie mit Gott machen. Also du gehst quasi durch eine Erfahrung durch und häufig am Ende, nicht immer, aber sehr häufig am Ende, rückblickend, kommt dann ein Lied als Reaktion. Und deswegen haben wir das komplette Spektrum menschlicher Emotionalität von Abgrund und Verzweiflung bis Jubel. Von Niedergeschlagenheit bis Begeisterung. Du findest das komplette Paket in den Psalmen. Und das muss ja auch so sein, wenn das stimmt, was ich eben gesagt habe, dass nämlich wieder eine Reaktion von Menschen auf ihre Erfahrungen mit Gott sind. Und das, was ich im Leben an Erfahrungen mit Gott mache, das reicht halt von Klage und Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite bis Zuversicht und Freude auf der anderen Seite. Und jetzt ist das ganz wichtig, dass wir diesen 6. Punkt gut verstehen. Wir haben es hier bei diesen Liedern mit tiefgläubigen Leuten zu tun. Was sie beschreiben in den Psalmen, und merkt euch das als Quintessenz dieser Predigt, was sie in den Psalmen beschreiben, ist das ganz normale geistliche Leben. Das heißt, wenn wir die Psalmen lesen und vielleicht manchmal überrascht sind, dass die Psalmisten so viel jammern, hadern, fragen, zweifeln, bangen, dann liegt das Problem bei uns, die wir an der Stelle überrascht sind und wo wir sagen, so viel Negativität hätte ich mir jetzt gar nicht erwartet. Ja? Wie gesagt, das Problem liegt bei uns. Wir denken nämlich häufig, na, wenn ich Christ bin, dann muss mein Leben schon ziemlich gut sein. Zumindest so ein bisschen über dem Durchschnitt. Das wäre schon gut. Und das Verrückte ist, dieses Denken, dass Christen ein besseres Leben, ein entspannteres, ein weniger turbulentes, vielleicht ein emotional auch erfüllteres Leben haben, dieses Denken wird nochmal in unserer Gesellschaft befeuert durch drei Dinge. Erstens, wir singen fast nur Lieder, die sich um Freude, Liebe und Geborgenheit drehen. Merkt ihr das? Also das moderne Lied, gut, das, dem fehlt was. Seht ihr das Verhältnis? Ja, dem modernen Liedgut fehlt etwas, das Düstere. Die Klage, die Verzweiflung, der Moment, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Da haben wir fast keine Lieder. Und jetzt passiert Folgendes. Das, was wir singen, prägt unsere Erwartung. Der zweite Punkt ist, also wir singen, wenn du so willst, die falschen Lieder. Der zweite Punkt ist, wir leben in einer Zeit, wo man negative Gefühle nicht mehr als Chance versteht, sondern wo negative Gefühle als falsch beschrieben werden. Ja, wenn ich mich nicht gut fühle, dann muss ich meine Gefühle betäuben, irgendeine Serie schauen. Dann brauche ich Stimmungsaufheller, dann muss man diese negativen Gefühle behandeln. Und wenn ich frage, wer klagt denn noch mit großer Leidenschaft im Gebet vor Gott, wer schreit denn noch seinen Frust heraus? Wer erlaubt sich denn noch, gesund, niedergeschlagen und frustriert zu sein, weil er einfach begriffen hat, meine negativen Gefühle sind eine Chance, Gott zu begegnen. Es ist doch nichts Falsches dabei, wenn ich negative Gefühle habe. Falsch wird es nur, wenn ich falsch mit ihnen umgehe. Aber wir leben in einer Zeit, wo man sie, das ist quasi pathologisch, wenn du dich nicht gut fühlst. Und ein dritter Punkt ist leider auch Gemeinde. Also nicht nur, dass wir diese Happy Clappy Lieder singen, sondern wenn wir einander begegnen, dann häufig, wie geht's dir? Gut. Der sagt dann ehrlich, Scheiße, Mir geht's richtig dreckig. Die letzte Woche war einfach nur doof. Und da bin ich wieder in meine Lieblingssünde reingeknallt und da habe ich mich drüber geärgert und da war so, das macht doch kaum einen. Das machst du vielleicht. Also, das ist so eine Gefahr, in so eine Lächlergemeinde zu kommen, wo man schnell den Eindruck hat, ich bin anscheinend der Einzige mit Problemen. Den anderen geht's anscheinend allen gut. Vielleicht fallen euch noch mehr Dinge ein, wo ihr sagt, die zahlen auch darauf ein, dass wir als Christen, was so Emotionen angeht, zu sehr glauben, immer gut drauf sein zu müssen. Und jetzt kommen die Psalmen. Und die Psalmen, ja, spiegeln uns das wahre geistliche Leben. Ist das nicht schön, wie Gott sich da um uns kümmert? Das wahre geistliche Leben mit seinen Höhen und Tiefen und dummerweise vor allem mit den Tiefen. Und jetzt möchte ich mit euch auf eine Entdeckungsreise gehen, die ich persönlich für extrem spannend halte. Mein letzter Punkt hat mich selber überrascht. Er hat mich überrascht, weil ich mir die Frage im Moment schon seit ein paar Monaten stelle, wozu gibt es eigentlich Gemeinde? Was ist eigentlich Gottesdienst? Und im Rahmen dieses kleinen Spaßprojektes, so will ich das mal nennen, bin ich auf einen Punkt gestoßen, der für mich unter der Überschrift Togetherness steht. Zusammengehörigkeit. Gottesdienst ist biblisch betrachtet dazu da, dass wir einander etwas geben. Das ist gar nicht so sehr die Idee, dass wir zu Gott etwas machen. Der Schwerpunkt in der Bibel ist das Miteinander. Und an einer Stelle fiel mir das so deutlich auf, dass ich erst gar nicht glauben konnte, dass das da steht. Also ich wusste das natürlich, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Man hat einen Vers, den kennt man schon, und man braucht den richtigen Background, man braucht den richtigen Angle, ja, und du musst auch von der richtigen Richtung drauf schauen, damit du den Vers verstehst. Epheser Kapitel 5, Vers 19, da geht es um die Frage, wie wird man eigentlich voll Geist? Wie schafft man das, dass der Geist Gottes sich in meinem Leben wohlfühlt? Wie macht man das, dass ich mit meinem Leben dem Geist Gottes nicht im Weg stehe? Das ist eine Auflistung und die fängt so an. Werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Es geht hier um Lieder. Unter anderem geht es um Psalmen. Was sollen wir mit Psalmen tun? Naja, Psalmen kann man erstmal nur singen. Aber jetzt wird hier verteilt. Wenn wir singen, dann gibt es auf der einen Seite dieses Element, das sind ja Lieder für Gott. In meinem Herzen singe und spiele ich Gott. Aber schaut euch mal den ersten Teil an. Während ich Gott ein Lied singe, mache ich noch etwas. Die Worte, die ich spreche, die spreche ich hinein in eine Gemeinschaft. Ich spreche sie hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Ich spreche quasi mit meinen Worten, indem ich ein Lied singe zu dir. Und das ist etwas völlig Verrücktes. Ich spreche zu dir mit dem Lied, was ich singe. Das ist etwas, was Gott will und wo der Geist Gottes sagt, nur wenn du das tust, kann ich mich bei dir auch wohlfühlen. Und jetzt merkt ihr, wir haben ein Problem. Wenn es stimmt, dass wir tendenziell in einer Worship-Leader-Kultur unterwegs sind, wo es ein bisschen happy-clappy, ja, wo die Verzweiflung fehlt, wo die Klage nur so am Rand vielleicht und dann auch mal gleich mit einer Lösung, ja, so nicht gleich ohne Lösung. Du kommst hierher und du singst Lieder und die Lieder vermitteln dir ein falsches Bild vom Glauben. Es ist das Bild von einem Glaubensleben, wo es immer gelingt, wo du immer irgendwie happy bist. Mal Hand hoch. Wer von euch hat schon Gottesdienste erlebt, wo er dachte, das ist hier zu fröhlich und zu nett? So bin ich überhaupt nicht drauf gerade. Das passt überhaupt nicht. Ist das irre? Ist das irre? Also, wo du denkst, woher kommt das? Na, ganz einfach. Wenn du mies drauf bist und alle um dich herum happy, ja, denkst du dir, ich glaube, ich bin hier falsch. eure Hand gehoben habt, euer Eindruck trügt nicht. Das Problem bist nicht du, sondern das Problem ist die Stimmung, die erzeugt wird. Die ist nämlich nicht authentisch. Die Stimmung, die in einem normalen Gottesdienst abgebildet wird, in unserer Zeit, ich will nicht sagen, dass das immer so war, aber das ist unsere Kultur gerade, ist nicht authentisch. Sie bildet nicht echtes Geistesleben ab, sondern, wenn man so will, die Hollywood-Version davon. Die geschönte, kitschige, möchtegern-Version, die nichts mit der Realität zu tun hat. Echtes Glaubensleben findet man in den Psalmen. Und deswegen habe ich euch einen Psalm mitgebracht. Ihr habt Psalm 70 studiert. Stellt euch vor, wir hätten Psalm 70 in diesem Gottesdienst gesungen. Okay? Und wir dimmen jetzt das Licht, wenn es irgendwie geht. Und ihr lasst euch emotional, ich kriege die Liedfolie dazu, ihr lasst euch emotional mal auf einen Gottesdienst ein, wo man ein anderes Lied kriegt. Es ist ein klein bisschen over the top, vergebt mir das. Wenn alles gut läuft, werdet ihr es nächste Woche singen. Patricia wird sich da dran setzen. Ein bisschen weniger stampfig sein. Aber was ich möchte, ist, dass ihr euch überlegt, wie wäre ein Gottesdienst, in dem dieses Lied Platz hätte.
Here, 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 here
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.